Liebe Gemeinde, einige von Ihnen haben bestimmt gleitende Arbeitszeit. Das heißt, Sie sind in der glücklichen Lage, dass Sie selber bestimmen können, wann Ihr Arbeitstag beginnen soll. Ganz nach Geschmack. Der eine kommt früher und kann dann dafür auch früher gehen. Der andere fängt seinen Tag etwas später an und bleibt dann dafür umso länger dran. Jeder hat eben da seinen Rhythmus, aber unter dem Strich kommt das Gleiche heraus, gleiche Arbeitszeit, gleicher Lohn, gleiches Recht für alle. Die Stechuhr ist unbestechlich. Nun stellen Sie sich mal vor, da kommt einer früh um 6 und schuftet bis 18 Uhr. Und der nächste kommt um 9 und schuftet bis 18 Uhr. Und dann wieder eine Gruppe von Leuten, die kommt erst um 12. Und arbeitet bis 18 Uhr. Und die andere kommt um 15 Uhr und arbeitet bis 18 Uhr. Und es sind sogar einige dabei, die beginnen erst um 17 Uhr mit ihrer Tätigkeit und hören um 18 Uhr schon wieder auf. Völlig unmöglich. Und alle, und das ist jetzt das Entscheidende, und alle kriegen den gleichen Lohn. Völlig unmöglich, sagen Sie. Kein Chef der Welt kann sich das erlauben. Nur ein Chef leistet sich das. Gott. Sie werden das gleich sehen in unserem Predigtext. Dieser Predigtext heute Morgen enthüllt uns eine entscheidende Seite von Gott. Und nur wer diesen Wesenszug Gottes kennt, kennt Gott wirklich. Nur wer diese Seite Gottes versteht, versteht Gott wirklich. Nur wer dazu Ja sagt, sagt Ja zu Gott. Auf den ersten Blick klingt das alles ganz harmlos, was der Herr Jesus hier erzählt. Eine Beispielgeschichte, ein Gleichnis. Und wie so oft spielt auch dieses Gleichnis in der Alltagswelt seiner damaligen Zuhörer. Da ist ein Weinbergsbesitzer, es gab es häufig, der braucht Arbeiter für sein Weinberg. Und damals war es üblich, dass man dafür Tagelöhner einstellte. Das war überhaupt nicht anrüchig. Also wenn man für bestimmte Stoßzeiten besonders viele Leute brauchte, dann standen Tagelöhner zur Verfügung. Die konnte man entsprechend beschäftigen, je nach Saison, je nach Erntezeit. Die wurden früh angeheuert und, das sagte das Sozialsystem, die mussten noch am selben Tag bezahlt werden. Also der Arbeitgeber war auch wirklich verpflichtet, die täglich auszuzahlen. Ist hochinteressant. Und so macht nun der Besitzer sich früh gegen 6 Uhr auf den Weg zum Markt. Der Markt war damals gleichzeitig, wir würden sagen, so eine Art Arbeitsamt, Arbeitsmarkt. Und dabei erlebt er Folgendes. Sie haben diesen Bibeltext vor sich auf Ihrem Gottesdienstzettel. Mir ist da ein Druckfehler unterlaufen. Es muss Matthäus 20 heißen und nicht Matthäus 22. Da habe ich eine 2 zu viel aufgeschrieben. Matthäus 20. Und da sagt der Herr Jesus, denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die 3. Stunde und sah andere müßig auf dem Markte stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg? Ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die 6. und um die 9. Stunde und tat dasselbe. Also die 6. Stunde in Israel wird gezählt ab 6 Uhr. Die 6. Stunde wäre dann 12 Uhr. Und die 9. Stunde ist 15 Uhr. Und um die 11. Stunde, also 17 Uhr, aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie aber sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht auch ihr noch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die 11. Stunde eingestellt waren und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, Diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du Schädel, oder man könnte auch sagen neidisch drein, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Jesus Christus, und wir bitten dich, lass uns nun auch verstehen, was du mit diesem Gleichnis uns sagen willst. Amen. Ich weiß noch genau, als ich in der dritten oder vierten Klasse war, da hat unsere Religionslehrerin das mit uns gespielt, dieses Gleichnis. Ich war der Weinbergsbesitzer und ich kriegte dann natürlich die ganzen Prügel ab, als sich die Arbeiter beschwerten, die zu wenig bekommen hatten, und dann gab mir unsere Religionslehrerin einen Packen Geld in die Hand und sagte so, was machst du jetzt? Was wird der Weinbergsbesitzer tun? Und ich ließ die sich in 5 Reihen aufstellen und gab von dem Geld, den die am längsten gearbeitet haben, das meiste und dann je nach Arbeitszeit immer etwas weniger. Und ich kam mir dabei natürlich sehr klug vor. Nachzahlung. Und triumphierend schaute ich dann die Lehrerin an und dachte, sie würde das nun belobigen und sagen, ja, gute Lösung. Aber sie las uns dann einfach vor, wie diese Geschichte weitergeht. Meine Lösung passte in die Welt. Aber hier im Gleichnis geht es um den Himmel, um das Reich Gottes. Und darum müssen wir jetzt genau hingucken, was da vor sich geht, was da gilt. Und wir können das tun, indem wir 3 verschiedene Personengruppen, die hier auftreten, uns genauer angucken. Das heißt, einmal ist es nur eine Person. Da sind erstens die Frühaufsteher, zweitens die Nachzügler und drittens zum Ende dann kurz der Chef. Erstens die Frühaufsteher, zweitens die Nachzügler, drittens der Chef. Zunächst die Frühaufsteher, 1 und Vers 1 und 2. Denn das Himmelreich, sagt Jesus, gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Das sind die Frühaufsteher, die Leute, die von Anfang an dabei sind, früh gegen 6 Uhr. Als es noch fast dunkel ist, machen sie sich schon an die Arbeit. Sie fangen an, den Weinberg zu beackern mit ihrer ganzen Kraft. Was denken Sie, wen Jesus mit diesen Leuten meint? Zunächst natürlich die Jünger. Die waren ja wirklich die Leute der ersten Stunde gewesen. Die sind von Anfang an mit Jesus mitgezogen. Die haben für ihn gelebt, die haben von ihm gelernt. Die sind Jesus nachgefolgt. Die haben alles andere hinter sich gelassen. Und die Frühaufsteher der ersten Stunde, das sind heute diejenigen, die bald zum Glauben kommen. Viele Ausleger haben gesehen, dass mit diesem Tag auch die Spanne einer Lebenszeit gemeint ist. Das sind die bald zum Glauben kommen. Die schon in jungen Jahren ganz bewusst Christ werden, mit Jesus leben. Aber nochmal zurück zu den Jüngern zunächst. Unmittelbar bevor Jesus dieses Gleichnis erzählt, hatte Petrus dem Herrn Jesus eine sehr delikate Frage gestellt. Nämlich in Matthäus 19 können wir die nachlesen. Kapitel 19, Vers 27, da hatte Petrus gefragt, zu Jesus, siehe Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Eine verständliche Frage. Und Jesus sagt dann, wenn ich am Ende der Welt wiederkommen werde, dann werdet ihr wichtige Führungsaufgaben in meinem Volk Israel wahrnehmen, ihr Jünger. Aber dann weitet Jesus den Blick über die 12 Jünger hinaus auf alle seine Nachfolger. Bis heute. Und er sagt das dann ganz generell in Matthäus 19, Vers 29. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird's 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Das ist eine interessante Aussage. Eine alte Bauersfrau hat das so ausgedrückt. Sie hat gesagt, Gott lässt sich nichts schenken. Wer mit Jesus lebt und für Jesus lebt, der kommt auf keinen Fall zu kurz. Weder in diesem Leben noch in der Ewigkeit. Das heißt nicht, dass alle seine Wünsche aufgehen und erfüllt werden, aber er kommt auf keinen Fall zu kurz, sagt Jesus. Ihr braucht keine Sorge zu haben in meiner Nachfolge, dass euch am Ende irgendwas fehlt. Dass ihr irgendwie ärmer dran seid. Darauf könnt ihr euch verlassen, dass das nicht passieren wird. Also Jesus macht ganz deutlich, es gibt Lohn. Und das wird in vielen anderen Stellen des Neuen Testamentes betont, dass es Lohn gibt für Nachfolge, für Treue, für Hingabe, für Dienst. Aber jetzt kann ganz leicht ein Missverständnis entstehen. Nämlich jetzt ist es nur ein kleiner Schritt dahin, bis der Petrus denkt, ich kann mir mit meiner Frömmigkeit den Himmel verdienen, weil ich so treu bin. Das ist so ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Ich diene Jesus und er nimmt mich dafür in den Himmel und schenkt mir ein von ihm bewahrtes Leben. Kann ganz schnell kommen, dieses Missverständnis. Ich arbeite für ihn und dann ist es nicht mehr als recht und billig, dass er doch mich auch in den Himmel reinlässt und mich hier mit seiner Bewahrung beschenkt Tag für Tag. Liebe Gemeinde, ich denke, das ist manchmal unsere Gefahr. Gerade wenn wir möglicherweise schon längere Christen sind, wenn wir es wirklich ernst meinen, wenn wir dem Herrn in der Nachfolge dienen wollen, dass wir manchmal so ein Lebensgefühl bekommen, dass wir sagen, na, ich habe es ja eigentlich doch ein bisschen verdient, dass ich in den Himmel komme. So ein bisschen. Natürlich ist es alles Gnade, aber es ist eigentlich in Ordnung, dass ich in den Himmel komme. Es ist eigentlich normal. Es ist eigentlich selbstverständlich. So fromm, so gläubig, wie ich bin, wenn ich mich dann noch mit anderen vergleiche, dann sticht das erst recht noch deutlich hervor. Ich bin nun noch besonders bibeltreu und besonders konsequent. Das ist unsere Gefahr, dass wir meinen, wir hätten es eigentlich doch zumindest nicht verdient. Und darum erzählt der Herr Jesus diese Geschichte, die unserer Alltagslogik so total gegen den Strich geht. Weil Jesus uns aus diesem Irrtum herausholen will. Und deswegen sagt er ja dann am Ende in Vers 16, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Das ist kein Gesetz einer Umkehrung der Verhältnisse. So nach dem Motto, wer hier arm ist, ist da reich. Wem es hier gut geht, dem geht es da schlecht. Und umgekehrt, das meint Jesus damit nicht, sondern er meint damit, in meinem Reich werden deine menschlichen Maßstäbe aufgehoben. Das sagt er damit. Die Erste werden Letzte und Letzte werden Erste sein, steht da eigentlich. Also wir kommen da mit unserem menschlichen Rechenschieber, mit unserer menschlichen Lohntabelle nicht mehr weiter, sagt Jesus. Sondern wir müssen völlig umdenken. Deine Lohntabelle passt nicht für den Himmel. Denn wenn du so denkst und rechnest, dass du sagst, ja, weil ich ein Frühaufsteher bin und von Anfang an dabei im Reich Gottes, darum habe ich ein Anrecht darauf, in Gottes Reich zu kommen und darum habe ich ein Anrecht darauf, dass er mich bewahrt und das ist eigentlich alles ganz normal, dann hast du dich verrechnet, sagt Jesus. Diese Rechnung geht nicht auf. Und es ist wichtig, dass er uns das so offen sagt, denn mal zugegeben, ich glaube, unsere Sympathie gilt auf den ersten Blick auch diesen Frühaufstehern. Wir können das gut nachvollziehen. Denn das stimmt doch, was Sie sagen hier im Vers 12. Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt. Und wir haben die Last des Tages und die Hitze und alles getragen und geschuftet von morgens bis abends. Und die haben noch in den Federn gelegen, haben sie einen schönen Lenz gemacht. Und wir haben schon geschwitzt. Die konnten gemütlich mit ihren Familien zusammen Mittag essen. Und wir waren draußen und haben nur unser karges Butterbrot gehabt. Ist doch nicht gerecht. Das hat durchaus unsere Sympathie. Und jetzt würde jeder verstehen, wenn sie eine Weinbergsarbeitergewerkschaft gründen und für mehr Lohngerechtigkeit auf die Straße gingen. Ihre Enttäuschung sitzt tief. Aber warum eigentlich? Sie haben doch bekommen, was verabredet war. Der Hausherr hat sie doch nicht betrogen. Es war doch vereinbart, steht hier am Anfang, ein Silbergroschen. Und den haben sie gekriegt. Und ein Silbergroschen war sehr gute Bezahlung. Das war ein Denar. Ein Silbergroschen für Ungelernte, das war der Tagesverdienst eines römischen Soldaten. Das war ein gutes Gehalt. Das war nicht irgend so ein schnöder 5-Euro-Lohn oder so. Das war ein gutes Gehalt. Der Hausherr hat sie nicht betrogen. Aber worüber murren die? Hier in Vers 12 steht das. Du hast sie uns gleichgestellt. Verstehen Sie? Das ist der Ärger. Du hast sie uns gleichgestellt. Das ist der Punkt. Sie vergleichen sich mit den anderen. Ihnen passt nicht, was die anderen kriegen. Dass die Nachzügler genauso viel bekommen sollen. Dass die quasi was geschenkt kriegen. Das passt Ihnen nicht. Der Neid blitzt in Ihren Augen. Deswegen hat hier Luther Übersetzung scheel, also so neidisch, missgünstig. Die Missgunst nagt vor allem an Ihrem Herzen. Warum? Weil sie nicht auf den Hausherrn schauen, sondern sie vergleichen sich mit den Nachzüglern. Und wissen Sie, was das Hauptproblem dieser Leute ist? Das Hauptproblem ist gar nicht mal ihre Missgunst, sondern das Hauptproblem ist, dass diese Missgunst nur ein viel schlimmeres Übel letztlich zum Vorschein bringt. Nämlich ihre Undankbarkeit gegenüber Gott. Das äußert sich dann in dieser Missgunst. Aber sie sind eigentlich nicht von Herzen, sie sind nicht von Herzen dankbar. Und schauen Sie mal, wie viel Bitterkeit produzieren wir durch unser Vergleichsdenken. Wie schnell passiert uns das? Wir vergleichen uns mit diesem und mit jenem und der hat das und die hat du dieses und dem ist jenes erspart worden und der hat diese Position und so weiter. Ständig. Ständig geht das durch unser Herz. Warum lässt Gott zu, weil es bei dem alles glatt läuft und ich habe schon wieder Schwierigkeiten? Warum sind in der Familie alle gesund und wir haben schon den zweiten Krankheitsfall in kürzester Zeit? Warum ist der in der Schule immer einen Tick besser? Warum ist der im Beruf immer einen Schritt voraus? Warum kann der sich schon wieder dies und jenes leisten? Ich habe doch das gleiche Recht. So rechnen wir und wir rechnen und wir würden am liebsten Gott unsere Rechnung präsentieren. Und damit entlarven wir, wie tief dieses Anspruchsdenken, gerade auch Gott gegenüber, in unserem eigenen Herzen sitzt. Das ist ein Problem. Und Jesus macht deutlich, im Reich Gottes ist dafür kein Platz. Es ist dafür kein Platz. Keiner von uns ist wirklich gut genug, als dass er von Gott irgendetwas fordern könnte. Keiner. Und das macht der Hausherr dem Beschwerdeführer in aller Freundlichkeit deutlich. Sehen Sie mal, wie freundlich der spricht. Als die sich mich beschweren, antwortet der Weinbergsbesitzer in Vers 13, mein Freund. Als ob er ihm so auf die Schulter klopft und sagt, Mensch, mein Freund, hör mal zu. Ich tue dir doch nicht Unrecht. Bist du mit mir nicht einig geworden über einen Silbergroschen? Das war doch okay, du warst doch zufrieden, als wir das verabredet haben, als wir den Vertrag gemacht haben. Nimm doch was deines und dann geh und sei zufrieden. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du so neidisch rein, weil ich so gütig bin. Verstehen Sie, der Hausherr sagt hier zweimal, ich will. Ich will das so. Gott ist souverän, Gott kann bestimmen. Das Reich Gottes gehört schließlich Gott. Und wenn Gott sich erbarmen will, und wenn Gott gütig sein will, und wenn Gott beschenken will, Mensch, uns hat er doch auch nur beschenkt, dann lässt er sich durch unsere kleinlichen Rechnereien nicht davon abbringen. Und bitte sagen wir jetzt nicht, der Hausherr handle willkürlich. Das tut er nicht. Willkür wäre, wenn er den Leuten der ersten Stunde weniger geben würde als verabredet. Das wäre Willkür. Aber das macht er ja nicht. Gott ist souverän, Gott beugt nicht das Recht, aber Gott lässt sich auch vor keinen menschlichen Gerichtshof ziehen, vor dem ich irgendeinen Anspruch auf irgendeine Belohnung oder gar auf den Himmel geltend machen könnte. Und wenn ich noch so fromm wäre und wenn ich noch so viel für Gott tun würde und für andere Menschen ackern würde, in den Himmel komme ich nur rein, wenn ich um sein Erbarmen bettle. In den Himmel komme ich nur rein, wenn ich mich von seiner Gnade beschenken lasse. Und auch der entsagungsvollste Missionar und auch der selbstloseste Diener um Christi willen ist im Himmel nur, weil er den lebendigen Gott um Gnade angebettelt hat. Das macht Jesus hier deutlich. Wir können sagen, der Silbergroschen steht für Gottes Gnade. Und Gott schenkt und schenkt und schenkt. Und dennoch müssen wir sagen, je eher ein Mensch sich beschenken lässt, je früher einer anfängt, mit Gott zu leben, umso besser ist es für ihn. Umso weniger verpasst er vom Leben. Charles Haddon Spurgeon hat eine hochinteressante Predigt über diesen Text geschrieben und da sagt er über die sich früh bekehren, Folgendes. Da sagt er, es ist der Mühe wert, einige unserer Brüder, welche kritisch auf die Frömmigkeit der Kinder blicken, davor zu warnen, das alles in Zweifel zu ziehen. Es gibt ehrenwerte Diener Gottes unter uns, welche der Gemeinde treu gedient haben, die schon als Schulkinder freudige Nachfolger des Herrn Jesus waren. Von früher Jugend an haben manche von uns ein Verständnis für die Dinge des Himmelreichs bekommen. Unsere Bibel ist unsere Fibel, unser erstes Lesebuch. Ach, wir danken Gott, dass es noch Jünger wie Timotheus gibt, junge Bekenner wie Samuel, die in ihrer Jugend zum Hause Gottes gebracht wurden. Glücklich diejenigen, welche am Morgen des Lebens berufen werden. Sie haben einen besonderen Grund, Gott zu loben. Und dann fügt er hinzu und sagt den Eltern, fangt früh an mit den Seelen. Zähmt die Füllen, wenn sie jung sind. Und sie werden dann wahrscheinlich nachher gut im Geschirr gehen. Wenn Gott es in seiner Weisheit fügt, dass der junge Mann dort 12 Arbeitsstunden vor sich hat, was kann er nicht alles ausrichten? Für ein herrliches, fruchtbares Leben ist frühe Frömmigkeit von großem Vorteil. Wenn wir schon die ersten Tage dem Herrn geben, so wird es uns viele traurige Erlebnisse ersparen. Es wird uns vor bösen Gewohnheiten bewahren. Es ist gut, das Fliegen zu beginnen, wenn die Flügel noch stark sind. Denn wenn wir lange in der Sünde leben, werden die Flügel gebrochen und in den übrigen Tagen schlaff herabhängen. Also ein eindrückliches Plädoyer dafür, wie wichtig es ist, dass Menschen früh zum Glauben kommen. Welche Chance darin liegt. An einer Bibelschule haben sie vor einiger Zeit in der Schweiz eine Umfrage gemacht bei ihren Seminaristen und gefragt, wann die einzeln zum Glauben gekommen sind. Und da stellte sich heraus, über 22% kamen zum Glauben an Jesus Christus, als sie noch 10 Jahre oder darunter waren. Über 22%. Und sie sind dann irgendwann in den vollzeitlichen Dienst für Christus gegangen. Es lohnt sich zu den Frühaufstehern zu gehören. Aber auch die Nachzügler bekommen ihre Chance. Und das ist jetzt unsere zweite Gruppe, die wir uns noch ansehen wollen. Das sind die Nachzügler, von denen ist in Vers 3 zunächst die Rede. Und er ging hinaus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die 6., um die 9. Stunde und tat dasselbe. Um die 11. Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Was zunächst auffällt, dieses Gleichnis ist kein Freifahrtschein für Faulenzer. Die Nachzügler, die werden nicht gelobt, sondern sie werden erstmal getadelt. In Vers 3 und in Vers 6 steht, was steht ihr hier müßig rum? Ist nicht gut, wenn ihr euch nicht gleich bekehrt zu Christus. Jesus hat sich gefreut über die Leute der ersten Stunde. Man kann dieses Gleichnis jetzt nicht so drehen, dass man sagt, ist doch egal, wann einer zum Glauben kommt, leb erstmal drauf los und irgendwann klappt's dann noch. Nein, Gott will, dass wir früh in sein Reich kommen. Gott möchte so gern, dass unsere Kinder früh in sein Reich kommen. Deswegen bieten wir auch ja Kindergottesdienst an. Deswegen bemühen wir uns ja auch als Eltern, unsere Kinder zu Christus zu führen. Auch wenn wir genau wissen, wir können den Glauben nicht machen und wir können die Christen nicht backen, sondern es hängt letztlich am Erbarmen Gottes. Aber es ist unsere Aufgabe, sie dahin zu führen. Und ich bin dankbar, dass meine Eltern und auch meine Großeltern schon sich besonders, gerade meine eine Oma, sich so besonders drum gemüht hat, von Anfang an sozusagen mir auch ein Verständnis dafür zu geben, was es heißt, missionarisch zu sein und durch die Straßen zu gehen und christliche Schriften den Leuten in die Briefkästen zu werfen. Das habe ich von meiner Großmutter gelernt und ich denke noch heute mit Dankbarkeit daran zurück. Also wir sollen früh dorthin geführt werden als Kinder. Aber auch die anderen kriegen eine Chance. Schauen Sie, nachdem die erste Truppe bereits am Schuften ist, geht der los. Zur dritten Stunde, ist also 9 Uhr und dann nochmal um 15 Uhr wirbt er die an und schließlich sogar um die 11. Stunde. Und wir sehen hier, der Arbeitstag umfasst die Spanne einer Lebenszeit, so ist das gemeint. Manche lassen sich schon in jungen Jahren drauf ein, das haben wir gesehen. Und ich will das nochmal sagen, auch wenn ich mich wiederhole. Je eher Jesus bei uns das Steuer übernimmt, umso besser kommt unser Leben auf Kurs. Je früher ich in seinen Weinberg komme, umso weniger Jahre meines Lebens verplempere ich. So hat es ein Evangelist mal gesagt, er wurde nach einem Vortrag gefragt, wie viele haben sich denn bekehrt? Und er hat gesagt, 2,5. Und da hat der Gesprächspartner gesagt, ach so, 2 Erwachsene und ein Kind. Nein, hat er gesagt, andersrum, 2 Kinder und ein Erwachsener. Das Kind, die Kinder haben noch ihr ganzes Leben vor sich. Bei dem Erwachsenen ist die Hälfte der Zeit schon vorbei. Und darum möchte ich gerade auch die jungen Leute immer wieder ermutigen, bekehrt euch bald. Macht Jesus bald zum Herrn eures Lebens. Nutzt die Chancen, die ihr in euren jungen Jahren noch habt, dass ihr zu Leuten der ersten Stunde werdet. Aber Wer diese Chance nicht mehr hat, für den ist es nicht zu spät. Der Weinbergschef geht nochmal los. Und um die 6. Stunde kann man sagen, da ist die Arbeitszeit schon zur Hälfte abgelaufen, die Lebenszeit. Der Arbeitstag schon halb vorbei. Und Spurgeon hat die Leute, die dann zur 6. Stunde kommen, verglichen mit den Männern und Frauen so in der Mitte des Lebens. Und Spurgeon sagt das ganz realistisch. Er sagt, wer erst so spät zu Jesus kommt, der hat es schwerer. Da gibt es schon so viele alte Gewohnheiten aus dem bisherigen Leben ohne Gott, die einen wegziehen wollen, wenn man erst mal 40 ist. Originalton Spurgeon, vom Herrn in der besten Zeit des Lebens noch mit 40 berufen zu werden, ist ein wunderbares Beispiel der göttlichen Macht. Denn die Weltlichkeit ist in diesem Alter schon schwer zu überwinden. Von einer Familie umgeben, mit Arbeit überhäuft und von einem weltlichen Leben geprägt, ist es ein Wunder, wenn Gottes Gnade dich jetzt noch ruft und einen neuen Menschen aus dir macht. Du bist ein Wunder der Gnade. Und dann spornt Spurgeon diese 40-Jährigen besonders an und sagt, es ist sehr spät, diese 6. Stunde, aber es ist noch nicht zu spät. Ich denke, Paulus war auch nicht viel jünger, als er von der Gnade Gottes berufen wurde. Und wenn die Gnade dich im mittleren Alter beruft, mein Bruder, so musst du unausgesetzt arbeiten. Es ist genug, dass du die vergangene Zeit dem Fleisch gedient hast. Du musst die Zeit wieder einholen, denn es ist viel verloren gegangen. Ein Mann, der im 40. Jahre bekehrt wird, sollte im Eilmarsch zum Himmel wandern und keine Minute verstreichen lassen. Lass die Maschine mit voller Kraft arbeiten. Tu das Doppelte von dem, was ein junger Mann tut. Versuche in der göttlichen Kraft das Zweifache in der Zeit zu tun, da du nur die halbe Zeit für dein Lebenswerk hast. Du bist errettet aus Gnaden, allein aus Gnaden. Aber du hast das Verlangen, Christus zu ehren, weil er dich so geliebt hat. Und nun nutze den Rest deiner Zeit. Und das geschieht bis heute, dass Menschen, ich sag mal jetzt in den besten Jahren, wie wir sagen würden, sich bekehren. Ein für mich besonders eindrückliches Beispiel, obwohl er dann in der Folgezeit sich manchmal in theologischer Hinsicht recht unglücklich geäußert hat, aber er ist eben kein Theologe, sondern Politiker, war der Berater von Richard Nixon, dem früheren US-Präsidenten Charles Colson. Er galt immer als der Mann fürs Grobe, der Mann für die Manipulation. Er ging im Weißen Haus ein und aus und war ein Machtmensch durch und durch. Und irgendwann wurde dem Charles Colson bewusst, wie leer sein Leben eigentlich war. Und dann kam der Watergate-Skandal hinzu, dieser große Manipulationsskandal, über den Nixon stürzte und in den auch Colson verwickelt war. Und in diesen Wirren findet Colson zu Christus. Und er merkt, er ist der einzige Halt. Er ist der Einzige, zu dem ich mit meiner Schuld kommen kann. Und dann ist er einige Zeit im Gefängnis und er sagt, im Dreck und in der Einsamkeit einer Gefängniszelle ordnete Gott mein Leben neu. Und als er dann herauskam aus der Zelle, gründete er eine Organisation, die evangelisiert unter Strafgefangenen und versucht diesen die Botschaft des lebendigen Gottes zu bringen. Das ist ein Mann der 6. Stunde. Aber damit nicht genug. Auch um die 9. Stunde kommen noch neue Arbeiter in den Weinberg. Und schauen Sie mal, da ist das Wunder beinahe noch größer. Wenn ein Mensch im letzten Viertel seines Lebens erkennt, dass er bisher Jesus nicht nachgefolgt ist. Was ist das für eine erschreckende Erkenntnis? Dass er Christus nicht mit ganzer Hingabe gedient hat, dass er nicht wirklich mit ihm verbunden war und dann noch umkehrt. Schauen Sie mal, wie massiv muss Gott da eingreifen? Wie liebevoll muss Gott einem Menschen die Augen öffnen? Das bedeutet doch, dieser Mensch muss erkennen, dass er fast ein ganzes Leben lang Gott die Liebe und die Hingabe verweigert hat. Fast ein ganzes Leben lang, das Gott ihm gegeben hatte. 65 oder vielleicht sogar 80 verschenkte Jahre, in denen man nicht im Weinberg gewesen ist. Und das erkennt man im Rückblick und sagt, du hast dein Leben im Grunde genommen weggeschmissen. Und das zuzugeben, und umkehren. Und es ist doch noch nicht zu spät. Und es ist hochinteressant, dass gerade Spurgeons eigener Großvater erst so spät zum Glauben kam. Spurgeon erzählte, wie seine Großmutter immer für ihn gebetet hatte. Und als sie 50 Jahre für ihn gebetet hat, hat Spurgeon der Großmutter gesagt, es lohnt sich das, für den alten, hartherzigen Kerl noch zu beten. Und sie hat dann gesagt, schau, auf der einen Seite der hartherzige Großvater, wie eine Waage. Und auf der anderen Seite die Gebete, die ich jetzt seit 50 Jahren auf die andere Waagschale lege, wie so ein kleines Kalenderblatt, jeden Tag, Tag für Tag. Und vielleicht erbarmt Gott sich in seiner Gnade und er hört die Gebete noch. Und dann hat Spurgeon mit der Großmutter zusammen gebetet, noch 7 Jahre lang, und dann starb die Großmutter. Und an ihrem Grab, da endlich brach dieser harte, alte Mann vor Gott zusammen. Und er erkannte seine Schuld und er fand in Christus seinen Heiland. Und Spurgeon durfte noch mit ihm zusammen beten. Er sagt, ich hatte vor ein paar Jahren gesagt, man soll aufhören, für ihn zu beten. Jetzt konnte ich mit ihm beten, niederknien und mit ihm Christus anrufen. Und Spurgeon sagt, dieser gefürchtete Familientyrann, der wurde noch in seinem Alter zu einem sanften, liebenden, treu betenden Großvater, der nun seinerseits jeden seiner Besucher mit Tränen ermahnte, rechtzeitig zum Herrn zu kommen, bevor es zu spät ist. Also das kann Gott in seiner Gnade auch schenken. Dass Menschen um diese späte Stunde noch umkehren. Und wissen Sie, das ist für uns alle eine große Ermutigung, wenn wir für Menschen beten, bei denen wir meinen, es sei alles zu spät und haben alle Hoffnung aufgegeben. Der Herr sagt, es gibt noch Umkehr zur 11. Stunde. Allerdings ist das keine Beruhigungspille, die Jesus uns hier verschreibt, so nach dem Motto, man kann ja ruhig lange genug warten. Sondern es ist eine Ermutigung für Beter. Denn es zeigt uns auch den Ernst. Sehen Sie sich die beiden Verbrecher an, die neben Jesus am Kreuz hingen. Einer wurde gerettet, sodass wir für keinen Menschen die Hoffnung aufgeben müssen. Aber nur einer wurde gerettet, sodass wir auch niemanden fahrlässig beruhigen dürfen und sagen, na ja, es kann ja immer noch werden. Die Frage ist sehr ernst. Lebst du mit Christus oder lebst du nicht mit Christus? Lässt du dich von seiner Gnade beschenken oder meinst du, du kämst so mit deinem Leben vor Gott durch? Gott öffnet jedem die Tür, aber mancher will nicht umkehren, verweigert dem Herrn den Gehorsam. Und nun kommen wir noch kurz zum Ende, zum Dritten, zum Chef selbst. Über die Frühaufsteher haben wir gesprochen, über die Nachzügler. Aber eigentlich ging es da ja schon immer auch um den Chef, um den Weinbergsbesitzer. Und da haben wir vor allem eines gesehen. Was erfahren wir hier über den Chef? Wir erfahren, dass er uns beschenken will. Der Chef will beschenken. Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Gott, schreibt Paulus einmal, will, dass alle Menschen geholfen werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass alle Menschen gerettet werden, dass allen geholfen wird. Und dieser Weinbergsbesitzer, dieser Chef, sehen Sie sich das nochmal ganz deutlich auch zu Hause nochmal an in diesem Text, der lässt nicht locker. Der ist da, schon früh am Morgen ist er unterwegs auf dem Marktplatz. Er sucht Menschen für seinen Weinberg zu gewinnen. Und dann um 9 Uhr geht er wieder raus und mittags um 12. Er ruft die jungen Leute, er ruft die, die nach aller Wahrscheinlichkeit jetzt in der Mitte ihres Lebens stehen. Aber er ruft auch noch nachmittags um 3 und er ruft noch eine Stunde vor Toresschluss. Er ruft noch die, die auf den Sterbebetten liegen. Er ruft die Altgewordenen. Auch wenn unsere menschliche Erfahrung besagt, dass wenn jemand ohne Gott alt wird, dass dann oft das Herz so hart wird und die Gleichgültigkeit so erschreckend, dass man nicht einfach sagen kann, ja, wenn einer weiß, er wird bald sterben, der wird sich schon irgendwie öffnen. In der Regel geschieht das nicht, weil ein langes Leben ohne Gott hart macht. Und bitter und selbstbezogen. Aber er ruft, der Chef, er ruft, weil er beschenken will, weil er uns seine Vergebung schenken will, seine Geborgenheit, seine Nähe, weil er uns in seinen Himmel holen will, weil er uns zu seinen Kindern machen will. Darum ruft er. Und nicht wir müssen bezahlen, sondern er bezahlt. Das Geld, das der Chef den Nachzüglern schenkt, das hat er ja nicht den Ganztagsarbeitern abgenommen. Das hat er auch nicht von der Steuer abgezogen, sondern er bezahlt das aus der eigenen Tasche. Er bezahlt es mit dem Leben seines eigenen Sohnes Jesus Christus, der am Kreuz für meine Schuld stirbt, damit der Vater, der heilige Gott, mich begnadigen kann, trotz meiner Schuld. Er zahlt selber, er zahlt alles. Und wissen Sie, wie es nach diesem Gleichnis weitergeht? Da kündigt Jesus an, ab Vers 17, dass er sterben wird. Unmittelbar nach diesem Gleichnis macht Jesus gewissermaßen die Geschäftsbedingungen klar und sagt, darum kann der Vater Gnade verschenken, weil ich jetzt zum Kreuz gehe, um eure Schuld zu tragen. Und so schenkt er es den Frühaufstehern der ersten Stunde und noch den Nachzüglern der 11. Er schenkt es jungen Menschen und er schenkt es Alten, wenn sie nur rechtzeitig in seinen Weinberg kommen. Und wissen Sie, wer diesen Wesenszug Gottes begreift, der kann eigentlich nur eines sein, beschämt und der muss staunen. Verstehen Sie, wenn Sie über diese Güte Gottes nicht staunen können, haben Sie diese Güte Gottes noch nicht verstanden. Das ist so eindrücklich, wie John Newton das in seinem berühmten Lied zum Ausdruck gebracht hat. John Newton, geboren 1725, arbeitete für einen Sklavenhändler. Er war Kapitän eines Sklavenschiffes. Und dann mit 23 Jahren, nämlich am 10. Mai 1748, kam sein Schiff in ein großes Unwetter. Und plötzlich stand inmitten dieser Lebensgefahr sein ganzes eigenes Leben vor ihm in seiner Verlorenheit. Und er rief Gott an, erbarme dich. Und er fand durch dieses Drama zu Christus selbst. Und er hat die Gnade Gottes gerühmt, die Gnade, die ihn bewahrt hat auf dem Meer, aber noch viel mehr die größere Gnade, die ihn rausgezogen hat aus dem Meer der Verlorenheit. Und man sagte über ihn, seitdem hat er die Sklaven viel besser behandelt. Und irgendwann hat er dann diesen Beruf aufgegeben. Er ist Prediger geworden, der Kirche von England, und er hat dann zusammen mit William Wilberforce sich dafür eingesetzt, dass die Sklaverei Schritt für Schritt beseitigt wurde. Dieser John Newton, der hat dieses große Lied dann geschrieben, in Erinnerung an diese grauenvollen Erfahrungen auf dem Meer und dieses wunderbare gerettet werden von Gott. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Erstaunliche Gnade, staunenswerte Gnade, wie wunderbar das klingt, die einen Verbrecher, einen Schurken wie mich rettete. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Ich war verloren, aber jetzt bin ich gefunden worden von Gott. Ich war blind, aber jetzt sehe ich. Und dann macht er deutlich, wie der Herr ihn von seiner Schuld befreit hat und dass das seine ganze Lebensperspektive für immer verändert. Und in der 5. Strophe sagt er, yes, when this flesh and heart shall fail and mortal life shall cease. Also wenn mein Herz versagen wird, wenn ich hier mit diesem sterblichen Körper mein Leben beenden werde auf dieser Erde, I shall possess within the veil a life of joy and peace. Dann werde ich hinter dem Vorhang in der Ewigkeit ein Leben voller Freude und voller Frieden genießen dürfen. Und dann heißt es in der letzten Strophe, the earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine. Also die Erde wird sich wie Schnee auflösen, die Sonne wird irgendwann aufhören zu scheinen am Ende der Zeit. But God who called me here below will be forever mine. Doch der Gott, der mich hier unten berufen hat, der mich zu sich gezogen hat, der wird ewig mein sein. He'll be forever mine. Er wird ewig mein Gott sein. Und das heißt, ich werde sein Gott sein. Ich werde sein Kind sein. Er wird mein Gott sein. Das ist erstaunliche Gnade, amazing grace. Und schauen Sie, jeder, der Gott wirklich kennt, der wird von Herzen dieses Lied bejahen. Der Frühaufsteher genauso wie der Nachzügler. Weil sie alle wissen, wir leben von derselben Gnade, von dieser einen Gnade. Wir sind alle auf dasselbe Erbarmen angewiesen. Wir haben alle diesen Silbergroschen nicht verdient. Keiner von uns. Auch nicht im Entferntesten. Und im Himmel, da werden nur Leute sein, die Gott um Gnade angebettelt haben und die staunend und dankbar diese Gnade ergriffen haben. Niemand sonst wird dort sein. Und darum, wenn Sie zu den Frühaufstehern gehören, wenn Gott Ihnen das geschenkt haben sollte, dass Sie schon in ganz jungen Jahren den Weg zu Christus finden durften, dann danken Sie Gott dafür. Dann dankt Gott dafür, dass ihr ihn so früh finden durftet, dass ihr so früh euer Leben an ihn binden durftet, dass ihr so früh in seinen Dienst eintreten durftet. Das ist eine ganz große Gnade, die Gott euch damit geschenkt hat. Und wenn Sie zu den Nachzüglern gehören sollten, dann atmen Sie tief durch und danken Sie dem Herrn erleichtert. Danken Sie ihm dafür, dass er Sie noch abgefangen hat. Danken Sie dafür, dass er Sie noch rechtzeitig von Ihrem Weg ohne Christus runtergeholt hat, dass er Sie auf seine Spur gesetzt hat und dass er Sie unter seine Fittiche genommen hat. Und loben Sie seine Gnade. Und wenn Sie noch draußen stehen sollten, jenseits des Weinbergs, wenn Sie noch immer nicht eingetreten sind in die Nachfolge Christi, wenn Sie noch immer nicht sich gedemütigt haben, um Gottes Erbarmen zu erflehen, dann lassen Sie sich einladen durch dieses Gleichnis, aber lassen Sie sich auch warnen, dass es einen zu spät gibt und niemand von uns damit rechnen darf, die 11. Stunde in jedem Fall noch zu erleben oder dann noch die Freiheit und Offenheit geschenkt zu bekommen, umzukehren. Darauf gibt es keine Garantie, aber der Herr ruft jetzt und er ruft dich jetzt. Und so schließe ich mit einem berühmten deutschen Dichter, der auch den größten Teil seines Lebens als Gotteslästerer und Spötter verschwendet hat. Aber nach allem, was wir wissen, ist auch dieser Dichter zu später Stunde noch rechtzeitig zum Weinberg gekommen. Und es ist dann ein Gedicht gefunden worden, da haben viele Herausgeber seines Werkes gesagt, das kann eigentlich nicht von ihm sein. Und Sie finden das in den meisten offiziellen Ausgaben von Heinrich Heine, werden Sie dieses Gedicht nicht finden. Weil viele sich einfach geweigert haben zu sagen, so eine Umkehr, das ist undenkbar. Und doch gibt es viele Literaturwissenschaftler, die sagen, der Ton, der sich durch dieses Gedicht hindurchzieht, der ist so echt Heinrich Heine, dass das kaum nachgemacht worden sein kann. Und so denke ich, spricht vieles dafür, dass er zu dieser Erkenntnis wirklich gelangt ist, kurz vor Toresschluss, und umkehren durfte zu Christus. Und dann hat Heinrich Heine, wenn das stimmt, geschrieben, zerschlagen ist die alte Leier. Und mit dieser alten Leier meinte er seine alten gotteslästerlichen, spöttischen Gedichte, von denen wir genug kennen. Zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zur bösen Feier bewegt ward von dem bösen Geist. Die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sang. O Herr, ich kniee nieder, vergib, vergib mir meine Lieder. Vielleicht haben Sie keine Spottgedichte gegen den lebendigen Gott geschrieben. Vielleicht haben Sie sich nie spöttisch oder abwertend über den geäußert, der Sie geschaffen hat. Aber Sie haben ihm die Liebe und die Hingabe und den Glauben und das Vertrauen und die Demut verweigert. Dann beugen Sie sich jetzt vor ihm und er wird Sie mit Freuden aufnehmen in sein Reich. Amen.